Radio 1. Nur für Erwachsene.
Auch wenn die Welt, in der wir leben, es uns sehr schwer macht, optimistisch zu sein, sind wir das heute mal und feiern alles Gute an diesem Radio Day. Aber woraus schöpfen wir das Gute eigentlich? Wie können wir vertrauensvoll in die Zukunft schauen, ohne die rosarote Brille aufzusetzen oder den Kopf in den Sand zu stecken? Darüber und über einiges mehr sprechen wir jetzt mit der Psychologin und Resilienzforscherin Isabel Helmreich. Guten Tag, Frau Helmreich.
Guten Tag.
Vielleicht zunächst mal die Frage, was macht eigentlich eine Resilienzforscherin?
Also eine Resilienzforscherin kann ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Bei uns im Institut haben wir eine Spannweite von Forschern, die sich eben mit Tierexperimenten auseinandersetzen. Wir machen aber auch Forschung an Menschen. Und der Bereich, wo ich bin, das ist quasi der Transferbereich, wo wir eben Erkenntnisse dann auch an die Menschen bringen und in die Gesellschaft tragen.
Ah, interessant. Nun, ich habe es ja schon angedeutet, wir leben in einer Welt, in der eine schlechte Nachricht die nächste jagt. Es ist schwer zu ertragen. Es gibt Leute, die einfach keine Nachrichten mehr lesen oder hören. Also Nachrichtenvermeidung zugunsten der seelischen Hygiene, wenn man so will. Man nennt das auch Coping-Strategie. Liegt diese Form des Eskapismus nicht irgendwie auch in der menschlichen Natur?
Also wir Menschen haben ja einen sogenannten Negativity Bias, dass wir sehr stark auf negative Nachrichten reagieren und die uns besonders beschäftigen. Das kommt noch von früher, quasi aus der Steinzeit, wo es natürlich sehr, sehr wichtig war, so negative Nachrichten oder eben auch negative Situationen abzuspeichern. Zum Beispiel, was eine giftige Schlange ist, um eben zu wissen, wovor ich mich schützen muss. Und das hat sich natürlich heute, unser Gehirn entwickelt sich immer ein bisschen langsamer, als wir das denken, hat sich heute noch bei uns durchgesetzt. Und deswegen reagieren wir so stark auf negative Nachrichten, obwohl wir das heutzutage eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Und dadurch werden wir oft von diesen negativen Nachrichten überflutet. Und dann kann es zum Teil natürlich schon hilfreich sein, dass man sich davon etwas abgrenzt. Aber ganz von den Nachrichten abwenden sollte man sich natürlich auch nicht.
Weil das ja die berühmte Vogelstrauß-Perspektive dann wäre. Das heißt, Kopf in den Sand, ich sehe und höre nichts mehr. Sie sprechen da einen wirklich sensiblen und wichtigen Punkt an, also die Medien. Wir arbeiten als Journalisten hier in diesem Medium Radio. Und wenn bei uns, also wenn die Menschen unser Radio anmachen, hören sie natürlich die Nachrichten. Und da ist es ja leider so, dass die Spitzennachrichten oftmals die negativen Nachrichten sind. Es sind nicht die positiven Nachrichten, mit denen quasi gleich an die Öffentlichkeit gegangen wird. Ist das eine grundsätzlich falsche Herangehensweise? Sollten wir uns als Journalisten darüber auch Gedanken machen?
Auf alle Fälle. Also ich denke, Journalismus sollte natürlich auch immer ausgewogen sein. Man hat natürlich schon auch so diese wirtschaftlichen Zwänge. Das ist natürlich, es gibt ja schon einen schönen Satz, der in der Journalistenschule gelehrt wird. If it bleeds, it leads. Also schlechte Nachrichten machen einfach mehr Klicks, erzeugen mehr Aufmerksamkeit und sind dann natürlich auch positiv für die Zeitschriften. Aber ich finde, das Wichtige ist, dass Journalisten wirklich versuchen, eben ausgewogen auch gute Nachrichten zu bringen. Oder wenn über schlechte Nachrichten berichtet werden, ist dann nicht nur bei diesem Faktor, dass die Menschen dann quasi verängstigt sind und nicht wissen, was sie damit tun sollen, sondern möglichst eben auch versuchen, Handlungsmöglichkeiten oder auch Lösungsansätze aufzuzeigen, sodass die Menschen sich nicht so ganz hilflos ausgeliefert fühlen.
Mhm. Nun sind wir ja Menschen und sehr gut im Vermeiden von Konflikten, ne? Also wir sehen der Katastrophe ins Auge und gehen dann trotzdem zur Tagesordnung über. Das ist ja auch so eine Form von Eskapismus, ne? Also irgendwie die Schlechtigkeit, die um uns herum passiert, die großen Katastrophen, die Kriege, die Klimakrise und so weiter, das beschäftigt uns, das zieht uns runter, aber dann gehen wir auch wieder in unser eigenes kleines Universum und da sieht die Welt auf einmal nicht mehr ganz so schlimm aus. Ist das auch schon so eine Form von Resilienz, dass wir sagen, also es ist ja eigentlich eine natürliche Reaktion, oder?
Genau, es ist natürlich auch ein Schutzmechanismus und der ist auch gut, weil es bringt nichts damit, sich ständig mit schlimmen Dingen oder schwierigen Situationen zu beschäftigen. Also auch die Seele braucht eine Auszeit. Ich muss auch meine Akkus auffüllen. Deswegen, das ist extrem wichtig, sich eben Zeiten dafür einzuräumen, wo man sich wirklich aktiv mit schwierigen Dingen, auch mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt, wo man sich mit anderen Menschen austauscht, wo man sich überlegt, wie man selbst daran ansetzen kann. Aber dann ist es auch völlig legitim und auch ganz wichtig für die Psyche, wirklich dann auch mal abzuschalten, zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich um mein Leben, um meine Dinge und mache auch schöne Dinge und darf diese schönen Dinge auch genießen.
Mhm. Wenn Sie sagen, wir sollten uns die Zeit nehmen und auch die Zeit suchen, genau das zu tun, gibt es da bestimmte Zeiten, die sich besser dafür eignen als andere? Also sollten wir gleich früh die Nachrichten anmachen, um uns beballern zu lassen mit schlechten Nachrichten?
Genau, das wäre jetzt nicht so hilfreich. Man sollte eigentlich den Tag erstmal mit was Schönem starten. Also nicht sofort, haben ja viele so Push-Nachrichten auf ihrem Handy, wo dann gleich die neuesten schlimmen Sachen einen überfluten am Morgen. Das sollte man möglichst vermeiden, sondern erstmal ruhig und schön in den Tag starten, mit einem Kaffee, vielleicht mit einem netten Gespräch und sich dann vielleicht am Vormittag eine Zeit einräumen, wo man sich informiert. Und dann wieder am Abend oder am späten Nachmittag vielleicht nochmal eine Zeit, wo man sich auch wieder informiert, was sich jetzt so verändert hat. Was man auf alle Fälle nicht tun sollte, ist eben kurz vorm Schlafengehen sich wieder mit solchen Nachrichten zu konfrontieren. Sondern genauso wie am Morgen sollte man auch am Abend mit irgendwas Schönem den Tag abschließen, mit irgendwas Ruhigem, vielleicht ein Buch lesen oder ein schönes Gespräch mit jemandem noch haben. Oder sonst irgendwas tun, was einem gut tut. Und dann findet man auch wesentlich besser in den Schlaf, als wenn man irgendwie dann wieder mit diesen ganzen Nachrichten und Ängsten und Sorgen konfrontiert ist.
Mhm. Wenn man jetzt mal so in unsere Arbeitswelt guckt, es gibt in Unternehmen mittlerweile sogenannte Feel-Good-Manager. Die werden eingesetzt, um die Zufriedenheit der Beschäftigten zu sichern, wie es heißt. Ist das eine notwendige und sinnvolle Methode?
Also kann man jetzt nicht so sagen, es ist gut oder es ist schlecht. Es kommt einfach immer sehr auf die Firma und auf die Mitarbeitenden drauf. Also es kann sehr, sehr gut sein, wenn in einer Firma quasi das noch keine Fähigkeit ist, die quasi ausgeprägt ist oder die noch nicht so gelebt wird. Bei manchen Firmen ist es schon sehr gut umgesetzt. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, mit was ich arbeite. Also wenn ich viele Personen beschäftigt habe, die sehr glücklich mit ihrer Arbeit sind in dem Bereich, brauche ich es vielleicht weniger. Wenn man natürlich sehr stupide arbeiten oder die nicht so viel Entwicklungspotenzial haben, ist es vielleicht wichtiger, quasi sich da noch jemanden, der neuen Input reinbringt, zu holen. Deswegen, man kann das nicht so eindeutig sagen, sondern man muss wirklich immer gucken, wie sieht es in der entsprechenden Firma oder in der entsprechenden Organisation aus, was braucht man und vor allem ganz wichtig, dass es eben auch von den Mitarbeitenden akzeptiert ist. Weil was die Gefahr ja auch immer so ein bisschen ist, wenn jetzt so ein Feel-Good-Manager reingesetzt wird und die Mitarbeitenden aber das Gefühl haben, wir brauchen was ganz anderes, es muss eigentlich was an der Struktur verändert werden und dieser Feel-Good-Manager soll uns jetzt nur helfen, uns irgendwie resilienter zu machen, dann wird er keinen großen Effekt zeigen.
Mhm. Jetzt nochmal Stichwort Resilienz, war ja so ein Zauberwort auch in Zeiten der Pandemie, da habe ich es zumindest gelernt, wahrscheinlich viele andere auch. Haben wir was dazugelernt oder sind wir letztlich die Menschen, die wir schon immer waren? Oder auch anders gefragt, kann sich das mit dem Alter, man spricht ja immer im Alter, werden wir weiser und gelassener, wird die Resilienz da stärker, kommt da stärker zum Tragen oder sind wir eigentlich letztlich immer die, wie wir immer waren?
Das ist wirklich so ein lebenslanger Lernprozess. Und was zum Beispiel sehr spannend war, ist es schon so, durch Lebenserfahrungen, durch schwierige Situationen, die man schon gemeistert hat, trainiert man natürlich auch seine Resilienz. Und deswegen hat sich zum Beispiel in der Corona-Pandemie gezeigt, dass gerade die älteren Menschen, wo man dachte, oh, das ist so eine Risikogruppe und die sind besonders gefährdet, dass die sogar eine höhere Resilienz gezeigt haben als jüngere oder mittelalter Menschen. Verstehe. Weil die eben einfach schon viel Lebenserfahrung hatten und wussten, ich habe schon schwierige Situationen in meinem Leben gemeistert und das werde ich auch quasi schaffen, diese Pandemie jetzt zu meistern.
Über Resilienz und die Kunst der Welt auch positive Seiten abzugewinnen, das ist ja tatsächlich eine Kunst und ein Handwerk, das man lernen kann. Und Resilienz kann man auch trainieren, sprachen wir mit der Psychologin und Resilienzforscherin Isabel Helmreich. Vielen Dank, Frau Helmreich.
Ja, sehr gerne.